Ja, hallo, ich möchte gerne heute sprechen über Kirchenasyl und über die Akzeptanz oder vielleicht auch eher die Repression von Kirchenleuten, die Kirchenasyl anbieten. Aber bevor wir jetzt hier gleich darüber sprechen, können Sie nochmal erklären, was Kirchenasyl überhaupt ist und wo es historisch so herkommt?
Es kommt theologisch aus einem Recht her der sogenannten Asylstätten, das heißt Bereichen im Tempelbereich jüdischen Glaubens, die praktisch als unbetretbar galten und deshalb als Stätten genutzt werden, um Menschen, die woanders vor allem der Tod gedroht hat, die dorthin flüchten konnten und die man in diesen Bereichen sozusagen nicht habhaft werden konnte. Und aus diesem theologisch-historischen Kontext ist ein, man könnte sagen, eine Art Gewohnheitsrecht oder eine Gewohnheitsvorstellung geworden, dass es im kirchlichen Bereich Konstellationen geben kann, dass wenn Leute sich unmittelbar in den Bereich kirchlicher Gebäude fliehen, dass daraus besondere Ableitungen entstehen, was natürlich logischerweise in einem Staatssystem so eigentlich sozusagen nicht vorgesehen sein kann, weil das praktisch wie so eine Art exterritorialer Raum, die Vorstellung dahinter. Und das hat zu einer Bewegung von Kirche seit den 60er, 70er Jahren, dass es im dreistelligen Bereich pro Jahr Kirchenasyle gegeben hat. Und da kommen wir sicherlich gleich drauf, dass es von staatlicher Seite aus so ab den 2010er Jahren, 2015er Jahren war es auffällig, gab es staatliche Versuche, dieses Instrument einzustutzen, / es schwieriger zu machen, Kirchenasyle. Da spielte vor allem die Verlängerung des Zeitraumes, für den man dann Verantwortung übernehmen muss, 18 Monate eine Rolle. Dadurch, dass das jetzt aber wieder weg ist, würde ich, wenn man mich heute fragt, ob Kirchenasyle leichter oder schwerer geworden sind, würde ich überraschenderweise sagen, es ist leichter geworden und wir werden es in Leipzig sicherlich eher mehr wie weniger sehen im Vergleich zu den letzten Monaten und Jahren.
Kirchenasyl ist leichter geworden, das ist ja erstmal eine schöne Aussicht. Ich würde gerne nochmal zurückkommen wollen auf diese versuchten Verschärfungen des Kirchenasyls, die ja vor allem, zumindest war das mein Eindruck, von den Unionsparteien ausgegangen ist. Was haben Sie denn da probiert und wie haben Sie es probiert, das Kirchenasyl in Deutschland zu verschärfen oder einzuschränken?
Jetzt muss man sagen, es war sozusagen hinter den Kulissen gab es ein zähes Ringen zwischen sehr wohl natürlich CDU-dominierter Bundesregierung und den großen Kirchen, katholischer und evangelischer Kirche, dass man das Kirchenasyl auf andere Füße stellt, weil das hat zum Teil vor Ort natürlich schon Riesenwellen geschlagen und man muss auch sagen, das ist unschön für das BAMF, die Anzahl der Kirchenasyle, die thematisch gut ausgehen, das heißt, wo dann tatsächlich auch juristisch bisher ergangene sozusagen Entscheidungen thematisch rückgängig gemacht werden und eine thematisch neue Einschätzung kommt, liegt meines Wissens deutlich über 50%. Das ist immer fürs BAMF nicht so besonders schick, dass ihre Fehlerquote scheinbar höher ist als angemessen in diesem Bereich. Und Kirche und Staat haben im Prinzip so ein Gleichgewicht des Schreckens eingegangen, dann so 2016 bis 2018. Die Kröte, die der Staat schlucken musste, war, dass man das Verfahren legalisiert hat. Das heißt, dass Kirchenasyl standardisiert worden ist, nämlich wir haben zum Beispiel als Kirchgemeinde, als wir die Entscheidung getroffen haben, ja, wir machen ein Kirchenasyl, hatten wir einen fixen Zeitkorridor von 24 Stunden und innerhalb dieser 24 Stunden mussten wir drei staatliche Stellen informieren und zwar rechtssicher, was relativ interessant ist, wie man das rechtssicher macht. Das heißt, wenn wir diesen Nachweis nicht hätten führen können, dass wir die drei Schritte gemacht haben innerhalb von 24, wäre alles, was danach gekommen wäre, sozusagen obsolet gewesen. Das war die Kröte, die der Staat schlucken musste. Das heißt, auf einmal war aus dem Gewohnheitsrecht tatsächlich ein standardisiertes juristisches Verfahren geworden. Auf der anderen Seite, das mussten die kirchlichen Akteure schlucken, mussten praktisch die kirchlichen Akteure auf der einen Seite sehr, sehr schnell handeln, also nach der Entscheidung des Kirchengremiums innerhalb von 24 Stunden das zu machen, das ist schon ziemlich sportlich, zumal wenn man weiß, wie kompliziert es ist, manche Stellen zu erreichen. Und das andere war, bisher musste dann der kirchliche Akteur sicherstellen, dass er die nächsten 6 Monate komplett für alle Lebenskosten inklusive Gesundheit, inklusive alles, was das Leben so an Überraschungen bereithalten kann, gerade steht. Und dieser Zeitraum war eine Zeit lang, 2018, 2019, 2020, auf 18 Monate verlängert. Das ist natürlich für ein Kirchengremium super sportlich, sich auf 18 Monate festzulegen. Wir haben das gemacht, wir haben das auch durchgezogen, wir haben das Kirchenasyl auch in dem Sinn gewonnen. Das heißt, die Person, die bei uns im Kirchenasyl war, in der Peterskirche, hat jetzt auch einen juristisch anderen Status und ist sicher hier in Deutschland und ist vor Verfolgung geschützt. Und erst in jüngster Zeit hat es praktisch auf gerichtlicher Ebene nochmal und auf politischer Ebene nochmal in dem Sinn ein Comeback der 6-Monate-Regel gegeben, dass man gemerkt hat, oh, man kommt mit europäischem Recht mit diesen 18 Monaten kommt man nicht weiter. Und da hat es dann sozusagen in dem Sinn wiederum einen staatlichen Rückschritt für den Staat gegeben, dass nämlich wieder die 6 Monate da sind. Das heißt, im Vergleich zu vorher, zu den 2010er Jahren, haben wir definitiv jetzt ein juristisch anerkanntes Verfahren zum Kirchenasyl, haben aber nicht die Verlängerung auf die 18 Monate, was in der Summe sozusagen ein 1:0 bis 2:0 im Fußballerdeutsch ist für das Kirchenasyl.
Jetzt hat ja aber in der letzten Woche wurde in Würzburg eine Ordensschwester verurteilt, weil sie 2 NigerianerInnen Kirchenasyl gewährt hat. Wie ordnest du denn da dieses Urteil ein oder wieso wurde da diese Person verurteilt und was für Folgen hat das auch möglicherweise, dieses Urteil?
Also was interessant war in der Kirchenasyldebatte, dass tatsächlich einzelne Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich sozusagen agiert haben. Also meines Erachtens waren Bayern und Niedersachsen die beiden Bundesländer, die am schärfsten versucht haben, Druck auf das Kirchenasyl zu machen. Bayern war sehr, sehr auffällig, dass sie das versucht haben. Ich glaube, da steckte schon ein politisches Kalkül dahinter, dass wenn man Ordensschwestern sozusagen unter Druck setzt, dass man dann meint, dass man die Kirchenasylfälle insgesamt dazu drücken kann. Da unterschätzt man aber natürlich Ordensschwestern erheblich und ich bin mir sehr sicher, dass der Prozess und jetzt auch die Geldstrafe wird genau zum gegenteiligen Effekt führen. Zum einen wird die Geldstrafe von relativ vielen Leuten bezahlt werden und die haben danach deutlich mehr Schwung wie vorher. Das heißt, der Schuss geht mit Sicherheit nach hinten los. Also die Idee, uns auch unter Druck zu setzen als Kirchenasylakteure, das ist ja ein bisschen absurd. Das ist ja sozusagen, das überlege ich mir logischerweise vorher, wie weit ich gehen würde. Und da werden mich definitiv 500 Euro oder 4- oder 5-stellige Summen würden eher meine Fröhlichkeit zu agieren eher deutlich erhöhen als erniedrigen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, wie hat sich das denn so entwickelt in den letzten Jahren, die Anzahl von Kirchenasylfällen, die Gemeinden in Deutschland bereitgestellt haben?
Also die Zahl ist nach der Einführung der 18-Monate-Frist natürlich deutlich eingebrochen. Also sie war meines Erachtens dann zwischenzeitlich mal nicht mehr dreistellig, sondern zweistellig. Das ist historisch was Neues gewesen. Das hat es lange so nicht gegeben. Und eine der spannenden Fragen ist jetzt sozusagen, ob Kirchgemeinden jetzt migrationsmäßig und so weiter analytisch so gut sortiert sind, dass sie jetzt merken, aha, jetzt sind wir wieder dran und dass man praktisch wieder auf die alte Anzahl von Fällen erstmal kommt, so als erster Schritt. Das wäre eigentlich, ich sag mal, eine sinnvolle Entwicklung. Aber also das war sehr deutlich, dass es mit der Geschichte 6 Monate und 18 Monate dazu zusammenhing, dass da einfach viele kirchliche Gremien einfach überfordert sind und man auch sagen muss, also zum Beispiel für eine Person in gesundheitlicher, in psychischer, in alltags-, in amtlicher, in sonstiger Perspektive, das sind so 10 bis 15 Perspektiven, die dann mit zu verantworten sind, das über 18 Monate lang zu machen, ist natürlich auch für ein kirchliches Gremium, das ist schon ganz interessant, zumal du es auch als Akteur vor Ort musst du bei deinen Entscheidungen klug sein, also zum Beispiel du musst, wenn du dich fürs Kirchenasyl entscheidest, am besten eine anonyme Abstimmung haben mit mehreren Enthaltungen. Das ist die einzige Chance, dass Leute juristisch auch aus dem Gremium nicht unter Druck geraten. Also solche Späße. Das heißt, man muss auch juristisch sehr, sehr clever sein als kirchlicher Akteur, damit man nicht unter Druck gerät. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, Leipziger Erfahrung, wir haben das mit einer katholischen Ordensschwester zusammen gemacht. Wir haben in den kompletten 18 Monaten gab es keine einzige Intervention, dass auch nur irgendjemand versucht hätte, zum Beispiel rauszufinden, wo die Person ist. Also ich habe jeden Tag die 18 Monate lang darauf gewartet, dass die Polizei mal bei mir steht, mit denen einmal Kaffee trinken, um dann nach 18 Minuten zu sagen, übrigens wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag und das war's dann. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden, interessanterweise. Das heißt, in Sachsen, wo man es hätte annehmen können, dass der Druck entsteht und wo es auch Konstellationen gab, dass die sächsische CDU Kirchenasyl sehr, sehr kritisch sieht, hat es interessanterweise nicht mal den Versuch eines Druckaufbaus gegeben. Das hat mich sehr überrascht.
Stichwort Sachsen zum Abschluss. Ich fände es nochmal spannend, auch über die sächsische Landeskirche zu sprechen. Ich bin da jetzt nicht so firm drin. Ich hatte aber von außen den Eindruck, dass es da hin und wieder auch Diskrepanzen gab oder gibt, was die Migrationsfrage angeht. Auf der einen Seite der sächsische Landesbischof Tobias Bilz, der ein Schiff der Mission Lifeline getauft hat, und auf der anderen Seite ja durchaus auch Leute, die da auch starke Kritik teilweise dran geübt haben. Wie nimmst du denn da gerade die Stimmung in der Landeskirche wahr?
Also die ist sicherlich sehr unterschiedlich verteilt. Das Verb polarisiert trifft es wahrscheinlich schon ganz gut. Also wir haben eine neue Konstellation, weil der neue Bischof an der Stelle deutlich neue Akzente setzt, die auf der Grundlinie der evangelischen Kirche in Deutschland liegen. Das ist sicherlich auffällig. Und es gibt im Moment einen konservativen Rollback-Versuch, bestimmte Fragen, Seenotrettung, Kirchenasyl, Homosexualität zu instrumentalisieren. Was ein bisschen schade ist, dass die Leute, die instrumentalisieren wollen, thematisch nicht gut genug sind, um selber einschätzen zu können, dass sie manche Spiele nicht gewinnen können. Das ist auffällig. Also das heißt, es wird versucht von manchen konservativen Figuren in der Landeskirche, das sozusagen zu instrumentalisieren. Die sind aber thematisch nicht fit genug. Das heißt, die suchen sich Themen aus, die sie thematisch nicht gewinnen können. Das ist für manchen sozusagen ganz gut, das zu wissen, ist aber eigentlich in der Institution schlecht, wenn Leute thematisch nicht genug Überblick haben.
Was heißt das, sie seien nicht thematisch fit genug?
Kirchenasyl hatten wir nicht so eine Debatte die letzten 2-3 Jahre. Wir hatten eine zur Seenotrettung und es war also sehr schnell klar, dass also sowohl aus juristischen Gründen, also bei der Frage, welche Schiffe sind eigentlich zu was verpflichtet im Meer, bis hin zu der Frage, ob das ein kirchlicher Grundauftrag sein müsste, Leute zu retten, oder auch die Frage, sogenannte Pull- und Push-Faktoren, also gibt es sozusagen ein Anreizsystem, je mehr Seenotrettung im Mittelmeer, desto mehr Geflüchtete. Also wer die Suchmaschine einmal qualifiziert 7 Stunden lang bearbeitet hat, wusste von den weltweit führenden Migrationsexperten, dass es keine einzige Studie auf der Welt gibt mit wissenschaftlichem Anspruch, die praktisch nachweisen kann, dass Seenotrettungssysteme, die vorhanden sind, und Geflüchtetensysteme korrelieren, dass das irgendeinen Zusammenhang gibt. Das hat unter anderem was mit Zeitschienen zu tun, nämlich dass Geflüchtete inzwischen bis zu 2 Jahre auf dem Weg sind, bevor sie tatsächlich an dem Boot ankommen. Das heißt sozusagen, diese Zeitsysteme sind völlig entkoppelt. Deshalb sind natürlich manche Argumente auch bekloppt. Das hätte man ehrlicherweise wissen können. Und wenn das Leute, die zum Beispiel im bundesdeutschen Kirchenparlament sind, in öffentlicher Sitzung von sich geben und das vorher nicht gegenchecken, dass sie damit thematisch absolut ins Leere laufen und absolut peinlich ist, wenn du das nicht weißt, das ist natürlich schlecht für Kirche. Wenn du praktisch deine thematischen Spiele nicht gut genug vorbereitest. Und das ist, glaube ich, passiert die letzten 2-3 Jahre. Und wenn der Eindruck nicht täuscht, das werden wir in Zukunft noch stärker erleben. Das liegt daran, dass es bestimmte konservative Kräfte in der Kirche gibt, die im Moment immens unter Druck sind. Die merken sozusagen, dass ihnen bestimmte Fälle davon schwimmen. Und deshalb agieren sie so, wie sie es tun. Haben aber im Moment in Sachsen ein bisschen das Pech, dass die Anzahl der fitten Akteure größer wird. Und auch, dass unsere Gewinne und unsere Gewinnfelder breiter und größer werden. Und das merken die Leute. Und die fangen jetzt an, Firlefanz und Quatsch zu machen. Sollen sie mal machen. Wir sind vorbereitet.